Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Ich habe schon eine Sendung aufgenommen zur Frage, ob denn das Ändern der Marke von Twitter zu X sinnvoll ist. Daran wollen wir heute nochmal anknüpfen und das Ganze nochmal ein wenig stärker aus Marketing-Sicht beurteilen. Und dazu bin ich mit Andreas Ebeling verabredet. Hallo, Herr Ebeling.
Hallo, Herr Burak.
Geschäftsführer bei Brandmeier in Hamburg und machen nichts anderes, als sich mit Marken auseinanderzusetzen.
Genau, richtig. Brandmeier bzw. Brandmeier Markenberatung. Ja, ich kann vielleicht ein, zwei Takte ganz kurz zu uns erzählen, für die uns nicht kennen. Das gibt die Brandmeier Markenberatung seit 20 Jahren. Wir sind hier in Hamburg. Einige, die schon ein bisschen länger dabei sind, werden sich wahrscheinlich auch noch an den Dr. Klaus Brandmeier erinnern, das wird denen was sagen. Der galt ja lange Zeit auch mal als sowas wie der Markenpapst in Deutschland. Der ist inzwischen schon länger nicht mehr dabei, aber die Themen sind die gleichen. Also Markenpositionierung, Markenarchitektur, Markenaktivierung, das sind unsere Themen und das sind auch meine Themen schon seit 25 Jahren.
Lassen Sie uns doch nochmal mit der Frage beschäftigen, das, was Elon Musk gemacht hat, wenn ich es richtig verstanden habe, in einer sehr kurzfristigen Aktion, so wie es, so wie wir ihn auch kennen, ja. Dass er gesagt hat, Twitter heißt jetzt nicht mehr Twitter, sondern heißt jetzt X, bekommt ein neues Logo. Wollen Sie dazu mal Ihre grundsätzliche Bewertung abgeben, bitte?
Ja, mache ich gern. Ich hole mal ein klein bisschen aus, weil ich glaube, was schon fast einigen so ein bisschen aus dem Blick geraten ist, ist ja die Vorgeschichte davon. Und zwar im Prinzip, wie die Übernahme abgelaufen ist. Ne? Das ist ja jetzt ungefähr ein Jahr her. Also dieser Übernahmepoker um Twitter, da gab es dann ja so ein öffentliches Preisgeschachere um irgendwelche Bots und Fake-Accounts. Musk wollte dann austreten aus dem Deal. Dann gab es ein paar Ankündigungen Richtung Redefreiheit, die Ankündigung, dass Trump wieder freigeschaltet werden soll. Und als dann alles über die Bühne war und er dann doch am Ende Twitter gekauft hat, dann diese, ja, man muss schon sagen, recht chaotische Unternehmensführung. Also Entlassung gab es ja in großem Umfang von vielen Führungskräften.
Ja, und auch das war ja mit der Entlassung, war ja irgendwie eher so eine Tag-Nacht-Entscheidung, wobei das natürlich in den USA ein bisschen besser in deren Bild auch passt. Ne?
Ja, klar. Also das muss man natürlich auch genauso bewerten. Das wäre in Europa oder hier in Deutschland so auch gar nicht möglich gewesen, jedenfalls nicht in dem Umfang. Trotzdem hat das natürlich Wellen geschlagen. Dann gab es aber auch natürlich jetzt auch, was das Angebot betraf, viel hin und her. Also die Abo-Modelle wurden da geändert. Blauer Haken, ist der jetzt kostenpflichtig und so weiter. Also insgesamt muss man einfach sagen, es wurde das Bild vermittelt, dass die Vorgänge einfach zumindest teilweise chaotisch sind. Das Ganze wirkte unkontrolliert, also das Gegenteil.
Er hat ja dann auch noch ein paar Leute, die vorher gesperrt waren, wieder zu Wort kommen, unabhängig davon, ob sie das getan haben, ja oder nein, ne?
Ja, ganz genau, ganz genau. Also man muss letztendlich sagen, das passt natürlich ins Bild. Also da wurde enorm viel Kapital vernichtet, also Human Capital einfach durch die Mitarbeitenden, die dann nicht mehr da sind, auch keine Lust mehr hatten, dort zu arbeiten. Kunden sind abgesprungen, also großer Vertrauensverlust. Natürlich auch, was die Marke betrifft. Und er spricht jetzt selber auch drüber. Also die Werbeeinnahmen sind seitdem laut eigenen Aussagen 50% zurückgegangen. Das glaube ich gern. Gewinne hatte Twitter sowieso nicht gemacht. Und das ist natürlich schon enorm. Und da kann man jetzt nicht einfach so sagen, das ist jetzt irgendwie, da steckt ein größerer Plan dahinter, deswegen musste er das so machen. Also das halte ich jetzt für Unsinn. Sondern
meinen Sie nicht, weil eine Idee könnte ja sein, dass er sich eine ganze Plattform bauen will, wie man das auch aus China kennt, und dafür ist jetzt die Umbenennung der erste Schritt?
Das kann gut sein, das ist sogar ja nach dem, was kolportiert wird, wahrscheinlich, und wenn man mal ein bisschen zurückspult, er hat ja auch Dinge in der Richtung auch schon kommuniziert, auch schon im Zuge der Übernahme, das hat nur keiner so richtig wahrgenommen, jedenfalls nicht so deutlich, wie das, was jetzt eben dann natürlich ja auch kommuniziert wurde, jetzt im Zusammenhang mit dem Rebranding, ne? Weil das ist jetzt ja das Thema, was auch aus Markensicht interessant wird, interessant ist. Also kann man das einfach so machen? Ist da irgendwie so ein genialer Plan, den wir alle nicht durchschauen? Und deswegen wirkt das so irre. Aber ganz ehrlich, natürlich hat er einen Plan. Und ich denke, ich halte das für absolut glaubwürdig, dass er letztendlich eine große Plattform plant, die eben ähnlich, Sie hatten jetzt gerade WeChat in China angesprochen.
So, aber Herr Ebeling, jetzt mal Butter bei die Fische sozusagen, wie man bei Ihnen in Hamburg sagen würde. Wie bewerten Sie denn jetzt diese sehr schnelle und sehr kurzfristige Umstellung der Marke?
Also ich denke, das war ein großer Fehler, weil es ist klar, das Rebranding war nicht durchdacht und sowas sollte man schon durchplanen, wenn man so ein großes Unternehmen hat, auch wenn man Elon Musk ist. Also die Kunden müssen mitgenommen werden. Das ist ja das Problem. Er hat ja nicht erklärt, was passieren soll. Das sickert so durch. Und auch das Hin und Her bei der Unternehmensführung und den Konditionen, das zerstört einfach Vertrauen. Also meiner Meinung nach, wenn das der Plan ist, große Plattformen weit über Twitter hinaus aufzusetzen, dann hätte man jetzt eigentlich Twitter erstmal stabilisieren müssen und parallel ein Markenuniversum aufbauen. Also auch, ich sag mal, auch Amazon hat sein Geschäftsmodell immer mehr erweitert oder Facebook zu Meta. Also da sieht man ja, das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass man sagt, mir ist das zu klein, die Welt entwickelt sich weiter, ich muss auch meine Marke oder meine Firma weiterentwickeln. Aber ich denke, so wie er es gemacht hat, ist das nicht zielführend. Das hätte man wesentlich
smarter. Jetzt nochmal, um das zu verstehen, was hätten Sie erwartet? Also Sie hätten eine bessere Kommunikation zu den unterschiedlichen Stakeholdern erwartet. Das, was Sie so gut gefunden hätten, über welchen Zeitraum reden wir denn da, den man für sowas einplanen muss?
Na gut, Elon Musk ist jetzt ja schon von der schnellen Truppe. Also ich denke, wenn jetzt das Produkt mitkommt, dann so schnell, wie das Produkt entwickelt wird. Also ich glaube nicht, dass man jetzt sagt, das muss jetzt 10 Jahre dauern oder 5 Jahre, damit die Menschen verstehen, dass jetzt aus Twitter jetzt was viel Größeres wird. Wenn das Produkt dahinter steht, dann kann man da auch wesentlich schneller hingehen. Und wenn er das in 1-2 Jahren gebaut bekommt, okay, dann kann er auch das Rebranding entsprechend anpassen oder Twitter dann auch integrieren. Das macht natürlich.
Aber Entschuldigung, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen unrealistisch, dass man sagt, das, was Elon Musk jetzt von einem Tag auf den anderen gemacht hat, da würde man ihm raten, dass man sich eigentlich 2 Jahre Zeit lassen muss.
Wieso klingt das unrealistisch? Inwiefern?
Nee, ich würde jetzt erstmal erwarten, dass Elon Musk sagt, ist ja gut und schön, so viel Zeit habe ich aber nicht und über einen Zeitraum von 2 Jahren müssen wir gar nicht nachdenken.
Also ich finde jetzt 2 Jahre für das, was er vorhat, schnell. Das ist ja wirklich, wenn man dem jetzt mal Glauben schenkt und sagt, das ist jetzt eine Plattform, wo ich im Prinzip alles drüber abwickeln kann, was ich so digital mache im digitalen Raum, dann muss das letztendlich ja auch dahinter alles installiert werden vom Produkt. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, was hat sich denn getan seit der Übernahme bei Twitter? Gut, ich habe jetzt gesehen, es gibt jetzt auch Stelleninserate und ein paar andere Services, aber das ist ja noch weit davon entfernt. Also deswegen ist es ja im Moment eher, das Produkt leidet, die Userschaft leidet, die Umsätze oder Gewinne ähnlich wie Umsätze gehen zurück. Also es passiert eigentlich eher das Gegenteil. Deswegen fände ich jetzt 2 Jahre schnell für so ein Vorhaben. Es ist letztlich aber auch egal. Es ist, finde ich, in Ordnung, einen Namenswechsel zu vollziehen und Rebranding. Also wenn sich das Geschäftsfeld oder die Markeninhalte ändern, das ist ja durchaus legitim oder auch sinnvoll. Aber das Produkt muss dann eben auch hinterherkommen, erstens. Und zweitens, muss es dann auch erklärt werden. Denn es kann ja keinen Sinn machen, jetzt die Kunden und die Öffentlichkeit zu verprellen und Vertrauen zu verschenken. Oder mir erschließt sich die Logik sonst nicht. Aber da komme ich dann jetzt so als erstmal Nutzer, aber auch als Markenstratege nicht mit.
Also eine wirkliche Erklärung, warum er das jetzt getan hat, die gab es zwar, aber die war ja nur aus meiner Sicht in Ansätzen vorhanden, richtig?
Zumindest so diffus, dass jetzt keiner sich so richtig jetzt ein klares Bild machen kann. Ich denke, aber das hat auch stark mit seiner Persönlichkeit natürlich zu tun. Also wir wissen ja nun mittlerweile, dass wir hier jemanden haben, der relativ erratisch handelt, der sich das natürlich auch leisten kann, also einfach mit seinem finanziellen Hintergrund. Insofern können ihm viele Dinge vielleicht auch egal sein, die anderen Menschen nicht egal sein können. Aber deswegen ist das, glaube ich, jetzt auch nicht ganz, ganz logisch zu erklären. Und interessant ist ja auch, man spürt ja ein starkes Beharrungsvermögen jetzt in der Öffentlichkeit. Also die Menschen sprechen jetzt ja nicht einfach über Ex, sondern man findet da irgendwie Umwege oder auch in den Medien wird ja nicht einfach jetzt plötzlich über Ex berichtet, sondern Twitter, denn Twitter fällt immer. Und es ist ja natürlich auch schon wirklich leichtsinnig, wenn man schon eine Marke hat, die jetzt also auch ein Verb besitzt, also twittern oder tweet, also wer hat das schon? Das ist so die Kategorie, dass ich sage, ich google. Sowas gibt man ja eigentlich nicht leichtfertig auf. Und ja. Ich bin der Meinung, man hätte das also so weit mittragen können, bis sich da was Neues entwickelt, was man dann parallel aufbaut und das dann smarter integrieren als
wir. Lassen Sie uns generell nochmal bitte über das Thema Marke reden. Wie gehen Sie denn damit um, gesetzt den Fall, Sie treffen auf irgendeinem Event oder wo auch immer einen Gründer von einem Startup, der so vielleicht die ersten Runden erfolgreich oder eine Gründerin, die vielleicht die ersten Runden erfolgreich absolviert hat und die irgendwie natürlich auf das, was sie da tun und getan haben, bisher mega stolz sind und die ihnen dann aber sagt, also wissen Sie, das Marke finde ich ja irgendwie ganz spannend. Aber ich muss jetzt einfach mal gucken, dass wir unsere Produkte verkauft bekommen. Und für Marke habe ich keine Zeit und schon gar kein Geld.
Dann würde ich die Person erstmal fragen, was eigentlich die Intention hinter der Firma war. Meistens gibt es ja schon eine unternehmerische Idee, sage ich mal. Ich nenne es mal unternehmerische Idee. Also viele gründen natürlich auch oder manche gründen auch, um jetzt einfach zu sagen, ich will jetzt innerhalb kürzester Zeit da irgendwie eine Firma aufbauen, viel Geld verdienen und was ich mache, ist mir eigentlich egal. Aber in der Realität ist so meine Erfahrung, gibt es doch meistens eine Idee, warum ich was mache. Da würde ich jetzt erstmal ansetzen und da bin ich eigentlich schon denn beim Thema Marke. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass vielen, ich habe das also häufiger in Gesprächen oder auch jetzt so bei Vorträgen, wenn jemand sein Startup präsentiert, erlebt, dass genau, was Sie gerade gesagt haben, das Thema Marke nicht in dem Sinne verstanden wird, dass eigentlich Marke ja einen ganz wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung leistet. Ne? Und das ist letztendlich ja auch das, was jedes Startup beachten muss. Also Marken sind Abkürzungen in die Herzen und Portemonnaies der Kunden. Marken helfen mir, gerade wenn ich wenig Budgets habe, dass ich nicht immer alles und immer wieder neu erklären muss, weil ich ja auf Gelerntem und Vertrautem aufbaue. Das heißt, Marken helfen hier auch, die Budgets effizient und effektiv einzusetzen. Und das sind ja auch ganz, ganz harte ökonomische Faktoren.
Erleben Sie denn so etwas auch, dass Unternehmen, Startups, Unternehmerinnen auf die Idee kommen und sagen, wir müssen jetzt erstmal, wie ich das eben beschrieben habe, uns um den Vertrieb kümmern und dann merken sie, Marke ist aus den Gründen, die sie eben genannt haben, doch eine Bedeutung und wir müssen darüber mal reden?
Absolut. Denn es ist ja so, dass jeder, der jetzt ein Unternehmen gründet und dazu gehört dann ja auch eine Marke, ich verkaufe meine Produkte ja nicht ohne Namen oder ohne Verpackung oder ohne Gestaltung. Also es muss ja zwangsläufig was passieren, was dann ein Markenbild schafft oder dazu beiträgt, dass sich dies entwickelt. Und was wir dann eben oft erleben, ist gerade in solchen Gründungsphasen, dass Dinge entwickelt werden, die dann aber eher so nach Geschmacksurteilen dann eben entstehen. Und da ist auch einiges zufällig. Und es ist auch durchaus typisch, dass dann eben auch einmal pro Jahr dann irgendwie das Verpackungsdesign oder das Logo oder andere Sachen geändert werden, weil man einfach viel ausprobiert. Das ist auch nicht verkehrt, weil die Geschichte zeigt, dass Marken häufig erstmal so einen Kurs brauchen, wo man merkt, was funktioniert eigentlich, wo entsteht Resonanz. Man muss dann aber eben auch diesen Kurs und seine Spur dann finden. Und das ist dann eben der Punkt, wo wir dann zum Beispiel reinkommen und dann eben aber auch nochmal ein Stück zurückgehen und schauen, okay, warum hast du eigentlich jetzt deine Firma gegründet? Was treibt dich denn an? Was ist deine Idee? Und was macht ihr besser und anders als andere? Denn letztendlich geht es ja immer darum, oder es sollte immer darum gehen, Alleinstellungsmerkmale zu identifizieren. Das ist dann genau der Prozess, den man dann eben manchmal ein bisschen spät dann beginnt, aber irgendwann sollte man ihn auf jeden Fall beginnen.
Ja, ich würde mit Ihnen gerne nochmal über eine aktuelle Fragestellung sprechen. Und das, was im Moment ja ganz bedeutsam ist, ist das Thema Nachhaltigkeit.
Ja.
Wenn ich mir das so anschaue, habe ich immer so für mich die Frage, ist es jetzt nachhaltig oder ist es jetzt Greenwashing?
Ja.
Da gibt es, glaube ich, ganz viele Beispiele für, wo man genau das findet.
Ja.
Was würden Sie denn dort Unternehmen raten, mit diesem Thema umzugehen? Also es gibt ja nun einfach mal Unternehmen, die haben keinen guten CO2-Fußabdruck. Punkt. Mhm. Und die können das auch kurzfristig nicht verändern. Denken Sie an Fortbewegung, also zum Beispiel, zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe oder Luftfahrt und so Zeugs. Mhm. Wie würden Sie denn diesen Unternehmen mit diesem Thema raten, umzugehen?
Mhm. Also erstmal glaube ich, jeder kann was tun und man soll dann tun, was man kann. Der Punkt aber generell, mit dem Sie jetzt ja gerade eingestiegen sind, also da rennen Sie bei mir sicherlich offene Türen ein, denn Greenwashing erleben wir jetzt ja wirklich in allen Branchen. Also in dem Sinne, dass ich jetzt mich grüner irgendwie kleide, als ich eigentlich bin. Oder ein ganz wichtiger Punkt ist, man muss sich wirklich immer genau fragen, was sind Trends, was sind echte Leistungen, was ist auch differenzierend im Sinne jetzt, positioniere ich mich jetzt als Marke jetzt wirklich als grüne Marke? Ist das der Kern? Da gibt es ja auch so ein paar Beispiele, wo Marken wirklich grüne Marken sind. Oder ist das eigentlich ein Hygienefaktor? Und meine Meinung dazu ist ganz klar, die meisten Aspekte jetzt im Kontext von Nachhaltigkeit, gibt ja auch ganz viele Facetten, das gehört eigentlich eher in den Bereich zeitgemäße, moderne Unternehmensethik, verantwortliches unternehmerisches Handeln. Das hat relativ wenig mit der Marke zu tun, ne? Weil das ist ganz klar, dass ich jetzt auch mit der Zeit gehen muss und den Anforderungen genüge. Aber das hat oft eigentlich fast gar nichts mit der Markenpositionierung zu tun.
Naja, also nehmen wir mal sowas wie die Kreuzfahrtschiffe. Ja. Die haben nun mal einen relativ negativen
CO2-Fußabdruck.
Und wenn man bedenkt, dass man vielleicht da jetzt nicht in Hamburg abreist, sondern irgendwo anders und man muss dann auch mit einem Flieger hin, dann wird es nicht besser. Dann haben die Leute, die Passagiere, die Kunden natürlich irgendwie auch, die wissen das natürlich auch, dass das nicht optimal ist. Das heißt, die Marke muss ja darauf reagieren. Die Marke muss ja eine Antwort geben. Mhm. Entweder ist ja gar nicht so schlimm oder wir tun was dagegen.
Ja, also ich glaube, ist gar nicht so schlimm, wäre sicherlich der falsche Weg. Also ich denke, jeder muss da sehen, das meinte ich eben mit, man muss dann tun, was man kann. In welchen Bereichen ich mich so, ich sag mal, verantwortungsbewusst so nachhaltig im Sinne jetzt dieser ganzen CO2-Kette und was da noch dazu gehört, bewege, wie es geht. Gleichzeitig kann ich aber natürlich sehen, ob ich mich da wirklich als Speerspitze jetzt, Beispiel Kreuzfahrt und Nachhaltigkeit, etabliere, muss dann aber natürlich dann auch entsprechend wirklich was anbieten, am Produkt ändern, was dann auch diesen Ansprüchen genügt. Und das muss ja nicht von heute auf morgen sein. Also viele Unternehmen stellen ja dann eher eine Roadmap auf und definieren ihre Ziele. Und wenn ich da eine Flotte habe mit vielleicht 20 Schiffen und ich habe jetzt zwei Schiffe, die jetzt beim Antrieb was fundamental anderes gemacht haben, dann ist das ja auch ein bedeutsamer wichtiger Schritt, der mir in diesem Beispiel helfen würde, mich als grüne Flotte mit ambitionierten Zielen zu positionieren, auch wenn ich jetzt natürlich nicht in 2 Jahren die ganze Flotte ändern kann, aber vielleicht in 8 oder in 10 Jahren und mich schrittweise dann in diese Richtung entwickle. Ne? Also das
Das würde für Sie durchaus reichen oder muss man hier nicht ambitionierter sein?
Ja, ambitionierter in puncto Zeit. Wenn das jetzt so schnell geht, ich bin jetzt kein Experte für Antriebstechnologie jetzt bei Schiffen, aber so ambitioniert wie möglich, natürlich, das wäre das Ideal. Das wäre jetzt aber auch illusorisch zu erwarten, dass das jetzt jedes Unternehmen macht. Denn die andere Seite sind ja die Kunden, die muss ich da mitnehmen. Es macht jetzt unternehmerisch wenig Sinn, mich jetzt da so zu engagieren, dass jetzt vielleicht mein Produkt deswegen jetzt dreimal so teuer ist und ich habe keine Kunden mehr. Also das muss man schon natürlich irgendwie ausbalancieren. Aber also ich glaube nicht, dass es die Branche Kreuzfahrten jetzt in 10 Jahren nicht mehr geben wird. Allein wenn ich mir jetzt die Öffentlichkeit anschaue, dann wirkt das nicht so. Aber gleichzeitig stimme ich Ihnen zu, ist das jetzt auch eine Chance, sich da auch zu positionieren und voranzugehen und dann vielleicht auch derjenige zu sein, der dann auch in der Zukunft ja Marktführer ist oder vielleicht auch erst Marktführer wird, weil man eben frühzeitig wirklich umgeschaltet hat.
Ne? Als letzte Frage, ja. Würden Sie für ein Kreuzfahrtunternehmen arbeiten?
Das würde ich machen. Ich finde die Fragestellung interessant und spannend. Und ich wäre durchaus sehr motiviert, also da jetzt so einem Unternehmen zu helfen, so einen Weg zu beschreiten und zu schauen, wie man da jetzt sich wirklich auch für die Zukunft neu aufstellen kann.
Absolut. Alles klar. Da könnte man jetzt noch ganz viel hinzufügen. Das lasse ich aber einfach sein und bedanke mich für das Gespräch mit Ihnen.
Gerne, Herr Burg. Okay. Alles klar. Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.